Ich glaube, was Pornosucht anging, wussten meine Eltern das einfach auch nicht. Das war ja was, was ich nicht mit denen geteilt habe. Die Ursachen sind dann wahrscheinlich eher so in dem Selbstwertgefühl zu finden. Es war dann schon so, dass ich einfach sehr, sehr oft sehr, sehr depressiv, sehr unglücklich, sehr isoliert, nicht wirklich mich kompetent erlebt habe und sozial isoliert habe, dass ich das einfach immer verändern wollte.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Früher gab es sie in der Videothek nur hinter einem schwarzen Vorhang und nur ab 16 die Pornos. Natürlich waren sie dann umso interessanter für alle Pubertierenden. Heute, in Zeiten des Internets natürlich und der Apps, sind Pornos immer und überall und für jeden, egal welchen Alters, verfügbar. Und natürlich kann man auch nach Pornos süchtig werden. Darum geht's heute in dieser Folge um Pornosucht. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Und meinem Gast Paul ist das nämlich so gegangen. Der sagt von sich, ja, ich bin pornosüchtig. Paul, erstmal herzlich willkommen, dass du bei uns bist. Und schön, dass du bereit bist, so offen darüber zu reden. Denn das ist ein Thema, das, glaube ich, sehr viele angeht. Und auch ein Thema, wo natürlich gleich wieder so eine gesellschaftliche Schamgrenze hochkommt. Und die wenigsten werden natürlich mal so eben beim Kaffee, ne, in der Kantine drüber reden. Schön, dass du es tust. Ab wann würdest du denn sagen, hast du festgestellt, ich bin irgendwie pornosüchtig? Bei mir ist was anders.
Ja, grüß dich, Oliver. Danke für die Einladung. Zum Glück habe ich ein Glas Wasser und keinen Kaffee. Das macht es mir vielleicht noch leichter, darüber zu sprechen. Genau. Wann habe ich das festgestellt? Also, das hat bestimmt ein paar Jahre gedauert, sag ich mal, von Beginn der Pubertät. Dann,
wo also, man da fing es an, dass du die Hefte mal, waren es noch Hefte bei dir?
Hefte habe ich nie konsumiert. Das war wahrscheinlich, auch wenn es irgendwie romantisch oldschool ist, da kam ich nie ran. Das gab es auch nicht verfügbar für mich irgendwie im Familienkreis. Nee, es waren dann schon, sag ich mal, so das CD-Cover war vielleicht, was so ein bisschen erotischer war, das höchste der Gefühle. Und darüber ist man sozusagen als Einstiegsdroge dann an die Pornos irgendwie im Internet gelangt. Damals noch mit relativ schlechter Internetverbindung und langen Ladezeiten. Das hat es natürlich umso reizvoller gemacht. Da war man noch ausdauernd. Nein, und dann, dass man das klassifizieren würde oder ich das vielleicht so gesehen habe, war vielleicht schwer zu sagen, es ist ein schleichender Prozess, letztlich, wie man da reinrutscht, aber so nach 2-3 Jahren vielleicht, ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt irgendwie sehr häufig oder häufig sagt
was
man
heißt
ja auch.
Häufig? Täglich? Mehrfach?
Ich glaube, zu der Anfangszeit war es dann sogar wirklich täglich mehrfach. Also wenn ich jetzt, es ist auch wirklich schon eine Weile her, müsste man überlegen, aber ich denke mal schon so 2-3 Mal war es bei mir, sage ich mal, dann schon in aller Häufigkeit, wenn es verfügbar war. Und genau, als ich gemerkt habe, okay, ich habe wirklich Schwierigkeiten, viele Dinge in meinem damals ja Schulalltag oder auch Beziehungsalltag, ich war in einer Beziehung damals oder in der Familie irgendwie noch zu regeln, weil der Drang nach sozusagen Porno als Beruhigung, Befriedigung, Stressbewältigung so groß war, da habe ich dann Stück für Stück realisiert, okay, wow, ich kann nicht mehr so richtig drauf verzichten, irgendwie ist das komisch, das ist auch eigentlich nicht, was ich möchte. Ja, und wenn man das Gefühl dann irgendwann bekommt, eigentlich tut man Dinge, die man gar nicht möchte und das immer wieder, dann hinterfragt man sich, wenn man das dann noch schafft, wahrscheinlich schon. Ja, so war es bei mir.
Ich denke, jeder hat mit Pornos kommt irgendwie mal in Berührung, also männlich, weiblich, also in jedem Fall auch jeder Junge. Das ist so wie die erste Zigarette, auch wenn sie nicht schmeckt oder der erste Schluck Alkohol. Das macht man halt mal, weil es die Erwachsenen irgendwie machen und weil man das ja austesten muss. Ne? Und dann ist halt immer die Frage, wenn man es mehr macht. Und zur Sucht gehört ja auch, dass man ohne nicht leben könnte. Also wäre das auch so, wenn man jetzt sagen würde, du guckst ab heute keine Pornos mehr, wäre das ein Problem, oder?
Ich kann gleich mal reinschieben, dass ich mittlerweile damit fast keine Probleme mehr so habe. Es hat sich ein Stück weit verlagert, sage ich mal, auf andere Süchte. Ja. Also Stichwort das selbst für sich als Sucht klassifizieren. Ich habe da viel dran gearbeitet, viel Therapien irgendwie gemacht, aber in der Zeit, und ich würde mal sagen, so bis 20 war das schon recht intensiv auch noch. Also schon irgendwie über 8 Jahre wahrscheinlich, also auch eine prägende Zeit irgendwie in der Pubertät und in der Schule, hat es auf jeden Fall mein Leben stark beeinträchtigt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht ohne leben konnte. Dafür gibt es ja immer noch eine Menge Sachzwänge und Naturalien, die man irgendwie braucht. Ne? Aber es hat schon einen Großteil des Denkens, der inneren Prozesse, irgendwie auch der Alltagsstruktur irgendwie bestimmt danach.
Das ist ja auch so ein Ding, ne? Die Sucht bestimmt dann ja unseren Alltag. Das heißt, also man macht alles, was man tun muss, um dann sich den Freiraum zu verschaffen für die Sucht. Ne? Die Sucht ist halt wie der kleine Teufel, der halt immer einem einredet, das muss. Und auch Geld. Ne? Also gut, jetzt kostet es vielleicht kein Geld online, sich die anzuschauen, aber man investiert auch viel in Süchte. Ist ja auch so bei Alkohol oder anderen Süchten. Ne? Also nehmen die einen großen Raum ein, dann auch des ganzen Alltags. Und auch das Denken. Ist es dann auch so gewesen, dass ich das so sehr darum kreiste, morgen schon, wann habe ich die nächste Chance?
Ich denke schon, ja, im wahrsten Sinne. Damals War das dann in vielen Stresssituationen, also ich glaube, das ist dann ja auch bei Süchten typisch, wenn man irgendwie gut ausbalanciert ist, Sport macht, Freunde hat, alles ganz gut läuft, dann ist man irgendwie abgelenkt, ist erfüllt, anderweitig irgendwie damit irgendwie auch abgelenkt. Aber immer wenn ich in stressigen Situationen war oder in der Schule in Konflikten oder mit einem sozialen Umfeld, dann kam das Thema schon auch oft auf. Und das Gehirn hat natürlich relativ schnell realisiert, okay, wenn ich Pornos schaue, dann kann ich mich irgendwie ganz gut entspannen, ablenken, wie auch immer. Das heißt, es wurde dann von Tag zu Tag auch mehr, dass das quasi schon morgens auch losging, dass man mit einer gewissen Anspannung oder Erwartungshaltung an den Schultag damals gestartet ist und im Gehirn gleichzeitig auch verankert war, so, naja, also wenn es ganz, ganz schlimm wird, so nach dem Motto, dann weißt du ja auch, was du tun kannst, dass es dir schnell besser geht. Naja, das wurde dann immer zwanghafter, auch im Denken, logischerweise, wenn das Gehirn feststellt, oder mein Gehirn in dem Fall, ja, das funktioniert, dann wird es ja, quasi schon zum Selbstzweck und positiv assoziiert. Genau,
es wurde das positiv abgespeichert und das will man immer wieder, so sind wir konditioniert, alles was gut ist, wo wir Glückshormone ausschütten, das wollen wir wiederholen. Und du hast schon gesagt, und es war für dich also auch Stressabbau, weil es muss ja auch das Belohnungssystem, bei so einer Sucht muss das aktiviert sein, damit wir das auch nochmal positiv abspeichern. Das heißt, es hatte einen positiven Effekt und der war bei dir Stressabbau dann vermutlich, ja?
Jetzt rückblickend betrachtet würde ich das schon sagen. Als Teenager habe ich das nicht so reflektiert, habe ich auch nicht so gemerkt. Wenn man jetzt in der Rückschau sozusagen drauf schaut, dann ging es wahrscheinlich größtenteils um Stressabbau, um Druckabbau. Also immer, wenn ich in Situationen war, in denen ich irgendwie mit schwierigen, unangenehmen Empfindungen, Gefühlen, Gedanken oder auch Konflikten konfrontiert war oder Aufgaben, dann hat mein Gehirn und ich dann auch quasi dieses Suchtmittel, dieses Belohnungssystem irgendwie aktiviert, um das zu vermeiden, dem aus dem Weg zu gehen, wegzuschieben, manchmal auch vielleicht sich einfach nur abzulenken und das möglichst auch, ist ja auch eine Form von Betäubung, meistens Suchtkonsum, das eben nicht zu erleben, nicht zu spüren. Und ja, das Belohnungssystem wird dann natürlich exorbitant irgendwie getriggert und ja, es wird immer mehr Dopamin ausgeschüttet, dann brauchst du immer mehr, ne, die Toleranzschwelle.
Also verschiebt sich, man muss dann immer, also die Dosis wird immer erhöht, ja, oder in dem Fall die Frequenz wahrscheinlich, mehr Videos länger gucken, mehr Pornos gucken und so weiter und so fort. Jetzt sind Pornos ja auch angelegt, unsere Fantasie stark natürlich in Anspruch zu nehmen, ist ja ganz klar. Also war das auch für dich ein Punkt, dass du dich in andere Rollen dadurch versetzen konntest?
Ja, also da gibt es natürlich jede Menge Erfahrungswerte und Literatur über Pornosucht oder über Sexsucht. Ich überlege gerade, bei mir waren es schon viel so Fantasiewelten, Gedankenspiele. Ich hatte schon als Kind auch eine rege Fantasie, habe viel auch taggeträumt und das sicherlich auch schon sozusagen mit Beginn der Pubertät so pornografische Gedanken im Kopf entwickelt, wenn man merkt, okay, langsam interessiert man sich auch für Frauen, Körper verändert sich und das traf dann sozusagen auf nahrhaften Boden auch in dem Videomaterial, was natürlich auch dargeboten wurde im Internet. Und das stimmt, was du sagst, dass natürlich dann, ist bei jedem ein bisschen anders, denke ich, so die Frequenz oder auch die Intensität, man spricht ja manchmal auch so von Härte der Pornos oder die Art der Pornos, sich irgendwie verschiebt. Da gibt es die wildesten sozusagen Trends dann wahrscheinlich auch oder zerstörerischsten, müsste man eher sagen.
Hast du bei dir auch festgestellt, dass du dich dann, also ich weiß nicht, was du konsumiert hast, da gibt es die verschiedensten Sachen, die man da eingeben kann.
Genau. Also es ist immer schon spannend zu sehen, wie kreativ dann auch letztlich die Kunstschaffenden, wenn man so will, dann da sind und ja, wie viele Kategorien sich irgendwie aufmachen. Das ist heute wahrscheinlich noch viel, viel krasser, als es irgendwie damals war. Ja. Aber ich habe mich relativ schnell eigentlich auf eine Sorte dann auch so festgelegt, kann mich auch eigentlich mal rausplaudern. Ich glaube, es ging wirklich so los und das war auch so der erste Zugang, waren wahrscheinlich so eher so Webcam-Geschichten. Also wo irgendwie, bei mir waren es dann schon Frauen, weil ich da hetero interessiert bin, die sich da irgendwie eigentlich noch relativ schamlos sozusagen irgendwie oder unproblematisch irgendwie gegeben haben, geredet haben, sich so ein bisschen sozusagen ausgezogen haben. Damit kommt man so ran, ne? Als Teenager, wo man ja eh schon, die hat jetzt irgendwie nur noch ein Bikini an. Heutzutage ist das ja irgendwie nochmal eine andere Hemmschwelle.
Also auch als Bezahloption, ne? Genau. Läuft das immer noch gut. Dass Frauen sich vor der Kamera einfach ausziehen und da sitzen und da zahlen die Männer Geld dafür.
Das stimmt. Andersrum sicherlich auch der Fall, wenn auch natürlich nicht so viel. Und das war, sag ich mal, so der Einstieg wahrscheinlich. Und dann Stück für Stück, wie es dann in jeder Sucht ist, du sagtest, es ist Toleranzentwicklung, braucht man irgendwie mehr. Ich glaube, bei mir war es dann schon, dass die Videos quasi etwas freizügiger wurden, noch ein bisschen interaktiver, dass die Frauen in dem Fall also dann auch irgendwie mehr gemacht haben, sich nicht nur ausgezogen haben, sich vielleicht auch befriedigt haben. Das war eine gewisse Zeit, glaube ich, auch ein, zwei Jahre vielleicht sogar. Und dann ein Stück weit auch irgendwie, dass es dann zu Sex kam, mit Männern in dem Fall. Dann gab es auch so Lesbenpornos und so weiter. Und dass es dann immer, sag ich mal, so ein Stück weit, na, härter vielleicht nicht unbedingt, das ist ja auch ein bisschen typabhängig und vorliebenabhängig, aber schon intensiver werden musste sozusagen. Und man merkt es ja dann auch im Körper.
Bis der Kick kommt, na klar.
Ja. Der Kick braucht immer länger, so, man ist daran gewöhnt, allein optisch. Das hat ja nur was eigentlich mit den Augen, dieser Reiz zu tun, anders als jetzt Alkohol oder Drogen, die ja irgendwie anders andocken auch im Gehirn. Geht es da ja um was Visuelles, das heißt, der visuelle Reiz Und dann auch der körperliche, wenn man sich zum Beispiel dazu befriedigt, der reicht irgendwann nicht mehr aus, um so ein gewisses Level sozusagen, ein kritisches Level zu überschreiten, dass dann irgendwie noch genug Dopamin, Belohnungsstoff irgendwie ausgeschüttet wird. Und dann werden die Pornos immer härter. Ich habe da aber zum Beispiel nicht groß mit den Arten oder den Sorten rumexperimentiert. Das gibt es auch, glaube ich. Bei mir war es dann eher, dass ich so eine Vorliebe entwickelt hatte, dass mein Gehirn wahrscheinlich auch relativ schnell wusste, genau das, darauf kannst du dich verlassen, das gefällt dir, das geht schnell, du hast eine stressige Situation, du weißt genau, was du eingibst, was dich befriedigt und zack. Und das war relativ lange auch, sage ich mal, so ein probates Mittel, denke ich. Da habe ich nicht so wahnsinnig experimentiert. Oh. Vieles fand ich dann doch auch, je nach moralischer Erziehung, wahrscheinlich auch etwas abstoßend oder befremdlich oder doch zu viel No-Go. Da war die Hemmschwelle noch zu groß.
Also du hattest deine Sache und wahrscheinlich hast du dann vorher schon mal wegen morgens oder bei der Arbeit oder im Studium oder so dir überlegt, Mensch, abends gucken wir uns mal das an, oder? So
ein ja, bisschen. Also man definitiv. Plant das dann ja auch. Das sagt man übersichtig, ne? Das ist auch definitiv so gewesen, dass ich dann schon noch überlegt hatte, als, wie gesagt, auch wirklich eine Weile her, wahrscheinlich konstruiert man auch ein bisschen so in Erinnerung, aber es war schon häufig die Tage, wo ich dann abends schon überlegt hatte, was kannst du am nächsten Morgen irgendwie konsumieren oder am nächsten Morgen dann, oh, der Tag wird stressig, diese und diese Situation, ah, wenn ich dann erst aus der Schule raus bin, dann, das war nicht immer so bewusst, kognitiv, irgendwie Gedanken, die aufkommen, es waren dann eher so auch Impulse, Gefühle irgendwie, wo man so einen Drang verspürte schon, aber auch mit Bildern verknüpft, das wurde dann immer ein bisschen sprachlicher, umso weiter sich auch vielleicht dann irgendwie die Sprache und das Gehirn entwickelt hat im Laufe der Jahre. Na, aber dann wusste ich auch schon, okay, also dieses Video zum Beispiel, das war total toll und darauf habe ich richtig Lust. Und das wird dann irgendwann auch so zum Selbstzweck. Also irgendwann geht es auch nicht mehr zwingend nur um, wie wir sprachen, irgendwie Stressbewältigung, sondern es ist dann fast schon auch in nicht stressigen Situationen, wo man einfach irgendwie das Gehirn sozusagen sofort irgendwie bei Langeweile oder bei irgendwas irgendwie einen Impuls kriegt und denkt, Mensch, jetzt, das kann dir sofort irgendwie helfen, so ungefähr. Oder eben auch in Situationen, wo man sich eigentlich sehr gut fühlt und wo man fast schon sagen, übersteigert
gut ja, genau. drauf ist. Man will es dann steigern noch.
Kennt ja, man auch. Also diesen Bereich gibt es natürlich auch, ja. dass man das sich eh schon gut fühlt und das auch noch steigern will, ja. was dann selten auch wirklich effektiv und langfristig natürlich funktioniert.
Apropos steigern, hast du auch andere Drogen dabei konsumiert? Also viele rauchen und trinken gerne dabei oder so, zum Beispiel. Also gab es da auch so Kreuzsamer-Süchte oder hast du eher rein den Porno konsumiert?
Das stimmt, ja, das sagst du richtig. Da gibt es natürlich viele Begleiterscheinungen oder auch andere Süchte, die sich nebenbei oder daraus oder davor entwickeln. Das war es bei mir nie, hat auch, glaube ich, mit der Erziehung, den Möglichkeiten, meinem sozialen Umfeld irgendwie zu tun. Ich kam nicht an Drogen oder Alkohol ran. Das war sehr restriktiv.
Also hast du dann alleine gelebt irgendwann, ne? Oder?
Ich habe später dann alleine gelebt. Ich war damals auch in einer Beziehung. Das hatte eher dann so diesen Aspekt.
Das wollte ich eigentlich als nächstes fragen.
Können wir gleich noch.
Was hat die Freundin dazu
drauf gesagt? Eingehen. Die Freundin wusste das lange nicht. Ja. Das ist ja auch so ein verbotenes Thema. Bei mir war dann, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, nur Essen. Also Zucker als ein weiterer Mechanismus, Süßigkeiten. Zucker
als Triggerfaktor.
Als Trigger, als Belohnung, als Betäubung. Ganz extrem. Fing auch schon eigentlich vor der Pornosucht an, sag ich mal, als ursprüngliche Coping-Strategie, wenn man so will, gab natürlich auch, ich bin kurz quasi zur Wendezeit geboren, dann war auch irgendwie alles möglich, alles offen, die Eltern wollten einem auch alles gönnen, das hat sich dann sozusagen entwickelt, Pornos kamen dann ein bisschen später und meine Freundin, als ich dann in der Beziehung war, die wusste das lange nicht, ich hatte auch gar nicht wirklich realisiert, was eigentlich passiert so, ich war auch relativ, wie man so sagt, so Spätzünder, das hat natürlich auch alles seine Gründe, dass man irgendwie Pornos schaut, eher, sag ich mal, im Körper unzufrieden, eher unsicher, eher zurückhaltend, wenig richtige Erotik oder Sexkontakte gehabt und das darüber
auch
kompensiert.
Ängste, vermutlich,
sehr viele Ängste.
Versagensängste, oder?
Versagensängste, Schamgefühle.
Beim Porno ist das Schöne, da kommt man zum Punkt, genau. zum Endpunkt in der Regel. Und,
genau, da ist man im geschützten Raum, wie du sagst, da muss man sich nicht irgendwie despektierlich geben, braucht keine Angst vor Ablehnung und so weiter haben. Das Video wird im schlimmsten Fall irgendwann gesperrt, was man nicht persönlich sozusagen dann auch nimmt. Das war natürlich mit der Freundin was anderes. Aber ich glaube schon, in der ersten Beziehung habe ich das auch lange auch gar nicht gebraucht, weil es natürlich dann auch ein Stück weit auch Bestätigung, Erfüllung, echten Sex auch gab und gibt. Wenn dann ein Stück weit vielleicht man auch über, oder bei mir war es so, über die Verliebtheitsphase hinaus ist, dann wurden auch Pornos wieder interessanter, weil das Gehirn auch wieder gemerkt hat, oh, jetzt gibt es auch manchmal vielleicht Konflikte in der Beziehung, wir waren ein paar Jahre zusammen. Da
die Fluchtstrategie war ja noch da, oder?
Da gibt es natürlich die Fluchtstrategie, das Gehirn weiß nach wie vor, yes, das werden wir machen, das funktioniert, obwohl natürlich das bewusste Denken die ganze Zeit sagt, dass, aber dann ist der Drang oft stärker und ich bin mir nicht mal sicher jetzt im Nachhinein, ob meine erste Freundin wirklich richtig davon wusste. Ich glaube, ich habe das lange geheim gehalten. Es macht natürlich auch wieder einen Reiz aus, das ist verboten. Das war natürlich bei Pornosucht ganz extrem. Ich habe das lange dann irgendwie für mich irgendwie gemacht, auch vor den Eltern übrigens geheim gehalten, weil es mir peinlich war. Hat also einerseits irgendwie getriggert, hat irgendwie den Reiz erhöht und die Befriedigung und die Lust, hat aber auch das Schamgefühl und das schlechte Gewissen, gerade in der Beziehung, so moralischer Aspekt irgendwie verstärkt. Das heißt, da war ich dann relativ schnell auch eigentlich in so einem Dilemma.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Würdest du heute sagen, du hättest das ruhig ansprechen sollen, sei es bei den Eltern und vor allen Dingen auch bei der Freundin? Oder?
Schwierige Frage, wenn man, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst sozusagen. Ich habe es bei meinen Eltern nicht angesprochen, weil ich mich geschämt habe. Im Nachhinein wäre es sicherlich irgendwie hilfreicher gewesen. Ich hatte aber auch wenig Gelegenheiten als der Teenager, der sozusagen eher befindlich ist und Angst hat. Und daher wäre so ein Impuls der Eltern oder ein aufklärerischer Aspekt leichter gewesen.
Darüber redet man auch.
Funktional gebe ich dir natürlich recht, wäre natürlich irgendwie praktischer gewesen in der Beziehung. Bin ich mir nicht so ganz sicher. So, ich habe das in späteren Beziehungen dann durchaus offener thematisiert, auch als der Suchtdruck eigentlich gar nicht mehr so groß war. Das war unterschiedlich schwierig für den Partner, die Partnerin.
Manche sind da sehr offen. Wir Männer haben da mal ein falsches Bild. Also oft ist es so, dass Frauen da gar nicht so ein Problem haben.
Das stimmt. Aber wie es dann so war, damals irgendwie mit 18 erste Beziehung, beide waren unerfahren, beide hatten eh schon mit dem Leben und ihrem Körper eigentlich Probleme. Das war irgendwie so heile Welt, als man zusammen war. Das hat dann irgendwie, da gab es auch keine Selbstsicherheit oder irgendwie einen Raum dafür. Oder eine Erfahrung, dass das jetzt nicht das Ende der Beziehung bedeutet, was ich später auch durchaus anders und auch wohlwollender erfahren habe, wie du sagst. Umso reifer, umso älter man wird, umso anders kann man damit mitunter auch umgehen. Damals habe ich das mir und auch meiner Partnerin, wenn man das jetzt so sagen kann, oder meiner Freundin nicht zugetraut. Hatte große Angst vor Ablehnung, Bewertung, vor noch mehr Beziehungsproblemen.
Ja, klar.
Vor Trennung letztlich auch. Und sie hatte durchaus auch immer mal wieder auch durchblicken lassen, dass Eifersucht und Exklusivität und diese Dinge Treue ihr schon wichtig sind. Mhm. Soweit man das also mit 18 schon über sich und sein Leben sagen kann.
Da hättest du einen Volltreffer gelandet,
glaube ich. War insgesamt auch glaube ich, so auch kohärent. Das ist irgendwie eine sehr, sehr restriktive, enge Beziehung war, die auch wenig Raum irgendwie mir ließ.
Was sicherlich dann zum Ende führte, nehme ich an.
Hat auch zum Ende geführt, nicht durch die Pornos letztlich. Gab
nee, aber Gründe, die aber Enge war ja dann auch für dich nicht.
Genau, so die Enge in der Beziehung war letztlich auch was ich mir auch selbst geschaffen habe durch meine, durch meinen Konsum, durch meine Geheimniskrämerei, aber es war auch natürlich irgendwie eine Dynamik, aus der wir dann auch nicht rauskamen. Ist auch total in Ordnung, natürlich Beziehungen kommen und gehen in dem Fall ja auch. Man lernt dazu, es hat nicht sollen sein und bin auch fein damit.
Hast du mit Freunden mal geredet, also mit Jungs?
Ja, dann aber auch deutlich später erst. Ich habe das relativ lange noch geheim gehalten, auch vor Freunden. Vor allem natürlich vor den weiblichen Freundinnen oder Freundinnen, wenn man so will, die da um mich herum waren. Und mit meinen besten Freunden habe ich das dann, ja, ich würde sagen, so vielleicht so mit 17, 18, 19 besprochen, mit dem, was mir damals darüber bekannt war oder was ich bei mir registriert habe, beobachtet habe. Versucht auch, sag ich mal, einen Leidensdruck irgendwie auch zu erklären, auch um Hilfe irgendwie zu fragen, auch sich natürlich irgendwie zu vergleichen, zu schauen, warum hat der damit keine Probleme, der schon. Ich hatte immer das Glück, ein sehr gutes, funktionierendes Umfeld, sozial und auch familiär zu haben, was mich da aufgefangen hat. Muss aber auch sagen, ohne jetzt ja jemanden zu adressieren, irgendwie kritisch sagen, dass häufig das auch nicht als Problem oder als Leiden wahrgenommen wurde, sondern dass es immer viel Unterstützung gab, aber eben damit auch so ein Stück weit Beschwichtigung. So, das ist doch nicht so schlimm, das geht ja eben so. Ne? Das ist, wurde so ein bisschen verkannt, weil man ja auch nicht in der Person drinsteckt, wie sehr der wirklich damit irgendwie leidet, dass das ja was Normales ist, wenn man Frauen attraktiv findet, auch mal ein Porno schaut, mal Zucker isst. Ne? Das ist immer so irgendwie
bagatellisiert.
On the edge, es war bagatellisiert, hat mir damals, glaube ich, eher geschadet, auch wenn natürlich irgendwie der Impuls gut war, helfen zu wollen, nicht noch draufzuhauen, zu unterstützen. Mhm. Das hat auch geholfen, darüber zu sprechen. Ne? Deswegen sitze ich ja unter anderem auch jetzt hier zum Beispiel, weil es schon auch hilft, irgendwie Transparenz zu schaffen und sich Dinge von der Seele zu reden, auch irgendwie zu erfahren, auch in Selbsthilfegruppen, dass es anderen auch so geht. Ja. Meinen damaligen Freunden ging es eben nicht so. Das war eher schwierig als hilfreich. Aber ich mache ihnen keinen Vorwurf. Es war schon auch schön, da nicht allein zu sein. Das hat sicherlich auch nochmal davor bewahrt, überhaupt noch tiefer abzurutschen oder noch weitere Drogen, wir hatten es angesprochen, auch noch zu konsumieren, um da auch das wieder sozusagen zu kompensieren, was an Problemen mit der Pornosucht aufkam.
Also sozial isoliert warst du damals nicht. Du hattest dann eine Freundin, hattest auch ein Umfeld, weil es ist auch häufig so, das geht oft einher, dann, dass man dann wirklich in so ein Isolations- oder isoliertes Einsiedler-Dasein dann abrutscht dann mit dieser Sucht, ne, und dann wirklich zu so einem Nerd wird.
Ob die Entwicklung zu Nerd dann durch Pornosucht kommt, weiß ich nicht genau. Ist aber ein spannendes Bild, können wir auf jeden Fall mal irgendwie nachforschen. Was auf jeden Fall stimmt, dass das einen isoliert, also wenn man sich automatisch isoliert, man schämt sich. Die Tätigkeit ist ja letztlich auch was man alleine am Computer irgendwie durchführt, technisch gesehen. Das ist schon was anderes als in Gesellschaft trinken oder irgendwie Drogen nehmen in der Gruppe oder selbst Spielsucht, wo man sich
alles isoliert machen.
Genau, wo man sich ein Stück weit auch noch sozusagen irgendwie rausbewegen muss, sozial. Also es führt schon krass, aber wie wahrscheinlich jede Sucht ein Stück weit zu Isolation.
Auch zu einer asozialen
Situation. Auch zu einer asozialen Situation. Wahrscheinlich sind auch Menschen ein Stück weit auch prädestiniert oder besonders gefährdet, die ohnehin schon sich immer so ein Stück weit isolieren und irgendwie keinen gutes Selbstwertgefühl haben oder deren Hobbys und Interessen vielleicht auch eher introvertiert im Inneren in der Wohnung am Computer liegen.
Damit,
genau. Die Gelegenheit trifft dann sozusagen auch darauf. Und das war bei mir auch so. Ich war in der Schule eigentlich eher respektiert als geliebt und sozusagen fest integriert. Ich hatte viele gute Freunde, aber es war jetzt nicht dieses Gruppending. So, da war ich irgendwie nicht mit drin. Deswegen kam ich vielleicht dann auch nicht an andere Drogen sozusagen oder Alkoholgeschichten. Aber ich habe dann schon immer mehr auch irgendwie vorm Computer irgendwie Zeit verbracht, was natürlich auch dann der Figur nicht zuträglich war oder den Sozialkontakten. Das ist ja das Blöde, dass dann ja die Teufelskreise so Stück für Stück entstehen, im Gehirn sowieso, aber auch im Verhalten und in der sozialen Ausprägung.
Und von deinem Elternhaus oder so kam jetzt nicht unbedingt, geh mal raus und muss, Junge, du musst mehr an die frische Luft oder so, mach mehr Sport.
Das war das von Happe Kerkeling.
War nicht so, ne?
Ja. Ich glaube, jedes Elternteil wird sich da irgendwie wiederfinden, dass man das versucht, dass man das Kind beobachtet, dass man versucht einzuschätzen, wie schlimm ist es, wie können wir ihm helfen. Natürlich auch sein Job hat seine Probleme, sein Leben. Das war bei meinen Eltern sicherlich nicht anders. Sie haben das schon beobachtet. Ging ja auch viel um Ernährung, Übergewicht damals als zweites größeres Problem, sage ich mal, was auch offensichtlich wurde mit den Jahren.
Mensch, du bist jetzt so sportlich.
Jetzt hat sich das verändert. Natürlich steckt da auch eine Menge irgendwie Leidensweg und Arbeit drin und auch psychische, sag ich mal, Prägungen, die nicht so richtig mehr weggehen. Ich glaube, was Pornosucht anging, wussten meine Eltern das einfach auch nicht. Das war ja was, was ich nicht mit denen geteilt habe. Das heißt, wenn ich dann vom Computer hing, haben sie das meistens nicht gesehen. Oder wenn ich es so gemacht habe, dann irgendwie clever. Oder ich habe dann eben was gezockt, was dann sozusagen im Raum noch irgendwie in Ordnung war, weil ja Jungs irgendwie das auch machen.
Und erwischt haben sie sich nie. Also es kam die Mutter nicht mal rein, hat gesagt, Armbrot ist fertig und der Porno lief.
Das sind dann die spannenden Gespräche 20 Jahre später. Und ich war irgendwie mit der zweiten Freundin so ungefähr am Armbrottisch, wo man dann feststellt, doch, sie haben es doch gewusst. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, meine Eltern haben das nie mitbekommen. Ich könnte es aber jetzt nicht sozusagen unter Beweis stellen.
Aber es gab nicht den Moment, dass das noch lief, sondern du hast sie immer gehört auf der Treppe oder
das
so.
Das wäre wahrscheinlich im Nachhinein wirklich hilfreich gewesen, so eine Konfrontation. In jederlei Hinsicht hätte es was verändert. Ja. Ich hatte dann doch immer ein sehr gutes Frühwarnsystem, dass ich das also rechtzeitig irgendwie die Spuren verwischte oder so. Das hat mir natürlich nicht zum Vorteil gereicht, also was die Pornosucht angeht schon, aber hat jetzt auch verhindert, dass meine Eltern, das war ja die Frage, irgendwie das auch mehr mitbekommen haben oder das auch als Problem wirklich wahrnehmen
konnten. Ist ja naheliegend, ne? Dass sowas passiert ja einfach mal, wenn man eben noch auf engstem Raum meinetwegen mit den Eltern zusammenlebt als Pubertierender, da kann es ja mal passieren, dass sie das mitkriegen, was man gerade guckt. Man kann es ja nicht immer verhindern, aber es ist dir offenbar gelungen.
Das
ja,
stimmt.
Du bist sehr reflektiert, das merkt man ja. Und jetzt ja sowieso, weil du nicht nur die Pornosucht überwunden hast, erstmal für dich, wie weit, darüber können wir auch nochmal gleich reden, sondern ja auch aktiv jetzt da was tust, nämlich in der Selbsthilfe hier in Potsdam hast du auch eine Selbsthilfegruppe, die relativ frisch am Start ist, gegründet, ins Leben gerufen, auch schon andere getroffen, denen es ähnlich geht. Das ist ja immer die große Erfahrung, die man macht in der Selbsthilfe, ja, dass man ein Problem hat, eine Krankheit, was auch immer. Und dann kommt man hierher und sieht einfach, Mensch, da gibt es Menschen, denen geht es genauso. Und das ist ja, sagen alle immer, eine wahnsinnig positive Erfahrung, das einfach endlich mal mitzukriegen, ne, dass man nicht mehr alleine ist, sondern dass man ganz offen auf Augenhöhe mit anderen reden kann. Und das macht ihr, darüber werden wir auch noch mal reden. Wenn du jetzt aber das so reflektiert, wie du ja bist, ja, dich selber anschaust, ne, hast du rausbekommen schon für dich oder ist das noch nicht abgeschlossen, eine Analyse, warum das so alles war? Was waren so die Hauptfaktoren? Also ist es so der Klassiker, nicht so geliebt worden vielleicht von den Eltern oder was fehlte?
Das ist eine Frage, die jetzt wirklich eine Dissertation eigentlich nach sich ziehen müsste.
Ja, die machen wir später.
Die dann vorlege. Sehr schwierig, also es ist wahrscheinlich nie abgeschlossen, bis man irgendwie...
Kannst du den Shownotes verlinken dann?
Können wir noch verlinken, die 10. angefangene Dissertation zu dem Thema. Nein, ich bin da, also es gibt ja irgendwie viele Narrationen, Selbstgeschichten, die man sich irgendwie erzählt, auch wenn man reflektiert ist, da in diese Falle tappe ich auch regelmäßig. Letztlich habe ich eine Idee und es gibt wahrscheinlich so Anhaltspunkte, Strukturen irgendwie, die sich wiederholen, wo ich merke, ja, das war bei mir wahrscheinlich so, was
genau. Kannst du teilhaben lassen an dieser Arbeitshypothese, aus der die Dissertation dann wird?
Können wir uns abarbeiten. Wenn ich es jetzt auf platt direkt einfach formulieren müsste, würde ich schon sagen, ich war ein sehr ängstlicher Junge, der von seinen Eltern auch in gewisser Weise eng gebunden wurde. Wir hatten enge moralische Konzepte. Ich habe viele unangenehme, negative Emotionen eigentlich eher weggedrückt und nicht so richtig gelernt, das irgendwie zuzulassen. Habe mich viel allein gefühlt, war viel einsam, habe relativ zügig dann angefangen, Süßigkeiten zu konsumieren, habe dadurch zugenommen, kam in so einen Teufelskreis rein aus, irgendwie noch dicker werden, immer mehr essen, ungesund, traurig, leicht depressiv auch damals. Und dann auch wenig Selbstwert, wenig sexuelle Kontakte, wenig Körpergefühl, so nach dem Motto, das kam Stück für Stück,
schleichend. Alles Hand in Hand.
Hand in Hand, wie das dann so ist, im Gehirn ja sowieso. Begleiterscheinungen kamen dazu und dann kam Pornosucht noch dazu als weiteres Tool sozusagen meines Gehirns, um weiter mit diesen schon angelegten schwierigen Verknüpfungen, Problemen irgendwie umzugehen. Das hat dann quasi da angedockt, hat dann weitere Probleme geschaffen in diesem Suchtkreislauf, hat das Selbstwertgefühl nicht unbedingt gestärkt, hat Isolation auch irgendwie eher bevorteilt und klar, ich habe dann irgendwie auch Ressourcen irgendwie für mich entdeckt, ich habe mich damit beschäftigt, ich bin da Stück für Stück auch, sage ich mal, rausgekommen, aber ich würde schon sagen, dass also die Kombination aus ängstlich, enge moralische Familie, geringes Selbstwertgefühl, Übergewicht, wenig Körpergefühl und wenig erfüllende sexuelle Kontakte oder ja, Erfahrungen mit Frauen mich letztlich in die Pornosucht sozusagen getrieben haben. Wahrscheinlich könnte man auch sagen, vor 30 Jahren wäre es auch anders gewesen. Internet gab es halt sozusagen zu meiner Zeit dann auch erstmalig wirklich, da kam dann viel zusammen und das war letztlich immer ein Mechanismus, um sich aber auch abzulenken von wirklichen Konflikten, Problemen. Genau, das ist es auf jeden Fall auch. Also es ist, wie man so schön sagt, vielschichtig, wahrscheinlich multikausal. Ja. Aber es, man kann schon ein paar Punkte sagen, wo man sagt, auch im Umkehrschluss, was kann man ändern, was kann man tun, worauf muss man achten?
Darum geht's nämlich. Da wollte ich dich nachfragen, denn das ist immer ganz wichtig, wenn man die Wurzel quasi erkennt, ne, wo es herkommt, dann kann man auch gegensteuern. Also jetzt wäre ja dann das Gegenrezept ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein stärken, Sport machen und dergleichen mehr. Deswegen meine Frage. Erstmal, seit wann würdest du jetzt für dich sagen, habe ich die Sucht überwunden? Man kann ja sagen, kann man Süchte überhaupt überwinden? Also wir haben auch viele Alkoholgruppen, die sagen ja immer den Klassiker, mein Name ist so und so, ich bin alkoholabhängig, ja, obwohl die seit 30 Jahren trocken sind. Ne? Die sagen immer, man ist immer alkoholabhängig und schon das nächste Mangerie kann die Rückkehr sein, ja, der Rückfall in die Sucht. Ist jetzt die Frage, wie es hier ist in dem Fall. Aber seit wann würdest du sagen, bist du da clean für dich?
Ja, das ist, also clean gibt's wahrscheinlich nicht. Ich habe das auch in den Gruppen festgestellt oder auch in der eigenen Recherche. Also Thema Porno oder Frauen, Männer, Sex, das ist ja allgegenwärtig. Dem kann man auch ein Stück weit nicht so richtig aus dem Weg gehen. Bei Pornos mag es vielleicht noch gehen, bei anderen Themen ist es ein bisschen schwieriger. Drogen, Alkohol sind natürlich auch irgendwie überall irgendwie verfügbar ein Stück weit, aber es ist irgendwie ein Stoff, den man halt irgendwie konsumiert oder eben nicht konsumiert und das Gehirn dementsprechend dann damit irgendwie belastet oder nicht. Bei Pornos allein sozusagen die Fantasien, die Gedanken daran, die sind ja auch schon, können ja pornografisch sein oder die können ja auch in der Umwelt hier um uns herum irgendwie stattfinden, kann das problematischer sein. Also das Suchtgedächtnis, wie du es ja auch irgendwie schon ansprachst, das bleibt irgendwie, die neuronalen Netzwerke sind da, so ungefähr, die Datenautobahn ist angelegt. Das betrifft natürlich jeden psychischen Fortschritt oder jede Entwicklung. Das wird doch immer so sein. Das heißt, wenn ich irgendwie schwierige Lebensphasen habe oder viel Stress, dann kommt es auch mal vor, dass ich dann sozusagen daran denke und wenn über lange Zeit viel schlecht läuft, dann erinnert sich das Gehirn auch wieder an alte Muster, an alte Qualitäten, um es mal so ein bisschen unangenehm irgendwie auszudrücken und dann läuft man Gefahr, da wieder reinzufallen. Dass ich das überwunden habe, ist so ein schleichender Prozess. Wenn ich jetzt so im Rückblick irgendwie ein Jahr oder eine Zeit festlegen müsste, würde ich sagen, wahrscheinlich so mit Beginn des Studiums, vielleicht so mit 2021 habe ich wahrscheinlich dann das mit der Pornosucht, sage ich mal, überwunden, dass ich immer weniger bis gar keine Pornos mehr konsumiert habe. Also rein wirklich sozusagen Internetpornografie. Und damit jetzt aber nicht zu sprechen von anderen, sage ich mal, Süchten oder Dingen, die sich irgendwie erhalten haben. Aber ich bin immer wieder, und das ist jeder, da würde ich, auch wenn die Eingangsstatements der Alkoholiker immer sehr markig sind, würde ich auch zustimmen, dass natürlich unser Gehirn nichts vergisst. Hat ja auch seine Vorteile, was Gedächtnis angeht, aber auch diese Dinge eben nicht.
Genau. Ja. Weil es eben abgespeichert hat, positiv, ne? Also das heißt, der letzte Porno war, ist jetzt schon so lange her, oder?
Tatsächlich ist das jetzt gar nicht so lange her, weil es in letzter Zeit mir auch nicht so gut ging. Das ist jetzt bestimmt 2 Wochen her, wo ich dann mal wieder 2-mal ein Porno geschaut habe. Und das ist natürlich auch schön, dass du fragst und schön für mich, dass ich das so quantifizierbar machen kann. Weil das war davor bestimmt 2 Jahre nicht und davor dann wieder 1-mal vielleicht konsumiert und dann wieder 5 Jahre nicht. Also sozusagen die Häufigkeit ist schon extrem gering geworden. Allein die Tatsache, dass ich dir relativ präzise sagen kann, wie viel Pornos es waren in den letzten 2 Wochen oder 2 Jahren, zeigt ja schon, dass ich da also ein bisschen raus bin. Das ist eher so nach dem Motto, die 3 Schokoriegel in der Woche sind und nicht mehr, man jeden Tag gar nicht mehr sagen kann, was man eigentlich konsumiert hat. Das ist deutlich weniger geworden.
Und du machst jetzt auch aus und musst jetzt nicht dann weiter gucken, sondern du sagst, ich gucke mal ein und fertig aus.
Ja,
also kontrollierter Konsum wäre jetzt.
Das ist auch genau ja, bei dem Aspekt wieder spannend. Das geht ja dann bei Männern und bei Frauen wahrscheinlich irgendwann auch um. Sowas wie Selbstbefriedigung, Samenerguss, irgendwie auch den sexuellen Höhepunkt, der da wahrscheinlich auch im Gehirn angelegt ist, letztlich vom Belohnungssystem. Mancher kann das wahrscheinlich öfter und öfter hintereinander, je nach Tagesform. Sicherlich auch vom Geschlecht und von der Stimmung abhängig, ohne mich da jetzt irgendwie in die Nesseln zu setzen mit irgendwelchen Aussagen. Aber ich... Um mal vorsichtig zu formulieren, habe ich die Erfahrung gemacht und auch in den Gesprächen mit sozusagen Leuten aus der Selbsthilfegruppe. Männer haben natürlich schon einen schnelleren, tendenziellen schnelleren Samenerguss als Frauen oder der Höhepunkt kommt schneller. Und oft ist man danach auch nicht gleich wieder in der Lage, manchmal schon, bei Frauen kann das vielleicht auch manchmal anders sein, manchmal auch genauso vielleicht. Fakt ist, wenn ich dann irgendwann zum Höhepunkt kam, was dann irgendwann immer schneller ging, dann war damit auch durch, um deine Frage also zu beantworten. Wenn das Video geguckt war, der Orgasmus da war, was dann teilweise auch nur Minuten gedauert hat, dann konnte ich das Video auch gut ausmachen. In schweren Phasen war das dann nach relativ kurzer Zeit auch wieder sozusagen möglich oder der Reiz wieder da.
Aber heute wäre es jetzt so, du sagst ja vor 2 Wochen, du kannst es genau quantifizieren, aber genau. Seitdem war der Druck nicht mehr da. Wieder.
Genau.
Du kannst jetzt also auch den Laptop aufmachen und machst ganz normale andere Sachen.
Total.
Ohne dass permanent dir ein Teufelchen sag mal, auf der Schulter sitzt und permanent sagst, komm, mach doch mal die Seite wieder auf und lass uns doch mal gucken.
Genau, das ist so. Das zeigt eigentlich mir selbst auch wieder. Und deswegen, ich durchlebe es gerade auch durch unser Interview ganz nett nochmal, was ich eigentlich auch entwickelt hat und was ich getan hat, dass ich das zeitlang eben nicht konnte, als ich den Rechner aufgemacht habe und war völlig abgelenkt.
Früher konnte man ja nicht immer, man hatte nicht die VHS vielleicht immer da oder nicht die Möglichkeit und der Film kam ja nur auch nicht im Fernsehen. Ja? Man hat ja heute immer die Möglichkeit.
Ja, das ist halt allgegenwärtig, sind 2 Klicks.
Auf dem Handy schon.
Ganz schnell auf dem Handy. Nee, das ging mittlerweile dann ganz gut. Auch die letzten Male habe ich dann den Rechner wirklich sozusagen dafür auch nicht mehr benutzen müssen. Ja, du hast das gut in Erinnerung gerufen für mich, dass es da lange Phasen in meinem Leben gab, wo ich den Rechner gar nicht mehr aufmachen wollte und konnte oder auch mich dementsprechend, ist logisch, auch auf viele Uni-Arbeit-Dinge nicht mehr konzentrieren konnte, weil vieles damit auch assoziiert war, beladen war und sofort dieses
Suchtgedächtnis
ansprang.
Das Aufklappen des Laptops. Ja,
das war sozusagen also diese Versinnbildlichung des aufklappenden Suchtgedächtnisses, war auch das MacBook oder das Samsung, genau.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was tust du denn heute, wenn dieser Druck wieder da ist oder überhaupt? Was tust du, was sind deine Selbsthilfestrategien, um da gar nicht mehr reinzukommen? Ist es täglich, wachst du auf und machst eine Runde Sport erstmal oder was tust du für dich?
Ich glaube, das kann man bei jeder Form von irgendwie Genesung oder Sucht oder psychischen Erkrankungen, Gewohnheiten, wie auch immer, irgendwie im Kreislauf irgendwie betrachten. Gibt es Ursache und Wirkung? Das irgendwie auseinanderzuhalten, ist schon mal top. Das dann auch zu verinnerlichen, beides gleichzeitig anzugehen, ist wahrscheinlich auch nötig. Also ich musste irgendwie die Ursache irgendwie besser kennenlernen, dann irgendwie auch die Symptome irgendwie besser kennenlernen, die Symptome irgendwie lindern, aber auch die Ursache weiter bekämpfen. Das ist letztlich ein Prozess über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, so wie man da auch reinkommt und wird wahrscheinlich auch nur den Rest meines Lebens dauern. Ich habe konkret natürlich versucht, irgendwie Therapien zu machen, Medikamente auszuprobieren, mein Leben irgendwie umzustrukturieren. Bei Süchten sagt man ja, also das Suchtgedächtnis bleibt, man ist immer auch den Stoffen ausgesetzt, man kann das irgendwie vermeiden, so gut es geht. Dadurch schränkt man sich auch sehr ein im Leben. Ich habe also versucht, wie das auch natürlich geraten wird, mein Leben irgendwie mit erfüllenden, strukturierenden, positiven Dingen zu füllen, dass im Prinzip so viel Struktur, so viel Sport, Bewegung, Freunde, Arbeit, Sinn in meinem Leben war, plus Therapien, Arbeiten an den Emotionen, dass quasi, also auf der Symptomebene, man schon dem entgegenwirken konnte, dass man gar nicht so oft in so eine sozusagen Situation reinkam, wo man dann eigentlich die Kontrolle verlieren konnte. Das heißt, ich habe angefangen konkret erstmal sehr viel Sport zu machen, mich gesünder zu ernähren. Das setzt natürlich auch voraus, dass man sich mit beiden Themen erstmal auch inhaltlich beschäftigt, sich Hilfe holt. Da ist man ja gar nicht in der Lage, in dem Punkt dann gleichzeitig eben auch das selbst zu reflektieren. Achtsamkeit ist ja heute auch ein spannendes Thema. Das gab es damals natürlich auch schon in anderer Form, also man also auch versucht hat, über Atemtechnik, Meditation irgendwie mich sozusagen da aufmerksam erstmal drauf zu machen. In Therapie natürlich auch irgendwie an meinen Themen, an meinen Emotionen irgendwie auch zu arbeiten, das mehr zu spüren. Da bin ich auch noch weit von sozusagen Meisterschaft entfernt. Das funktioniert nicht so gut. Was wirklich gut funktioniert hat, war Sport, war Tagesstruktur, waren Freunde, war dann auch irgendwie Arbeiten. Das hat auf jeden Fall geholfen, die Gelegenheiten zu reduzieren. Die Ursachen sind dann wahrscheinlich eher so in dem Selbstwertgefühl zu finden und in den schwierigen Emotionen und dem Umgang damit. Da habe ich auch dann gearbeitet, aber es ist natürlich was, was ursächlich sozusagen ist und was deutlich länger dauert und auch wahrscheinlich auch frustrierender ist, weil man da nicht so schnell vorankommt wie mit den Symptomen, die man eben auch schneller irgendwie quantifizieren kann. Hat heute war ein Tag ohne, heute mit. Schwierige Emotionen hat man jeden Tag und wie man damit umgeht. Das hat letztlich, glaube ich, auch, es ist ein langer Weg, da irgendwie weiterzukommen. Aber oft ist es ja so, wenn man kann natürlich ewig an der Ursache arbeiten, das habe ich lange versucht, auch mit Nachforschen, Reflektieren, kommt aber nicht wirklich ran, weil die Symptome eigentlich so stark sind, dass man den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist. Arbeitet man aber nur an den Symptomen, wird man auch wahrscheinlich nicht so weit kommen, weil die Ursache eben bestehen bleibt und man immer wieder auch sich wahrscheinlich schwierig verhält. Das heißt, so eine Synthese oder so ein ganzheitlicher Ansatz mit Hilfe ist da schon sinnvoll. Also in Therapie gehen, sich mit Ernährung beschäftigen, wenn es Sport gibt, immer super, ist ja was positiv irgendwie Botenstoffe ausschüttet, mit Freunden ist immer super, Tiere haben gut funktioniert, Natur. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist ja dann letztlich auch oft eine Verlagerung von einer Sucht auf die andere. Mhm. Man etabliert eben Dinge sozusagen, die der Sucht entgegenwirken. Und
heute wäre es der Sport, den du dann bräuchtest zum Beispiel.
Oder? Wahrscheinlich ist es heute sowas wie der Sport, dass ich dann schon merke, okay, ich bin von dieser Ressource dann eben abhängig. Es ist definitiv nicht so selbstzerstörerisch wie Pornosucht oder Binge-Eating oder so oder Drogenkonsum. Man kann sich dadurch auch ganz schön fertig machen, den Tag dadurch irgendwie auch voll strukturieren, sich auch einschränken. Das heißt also, wenn ich merke, ich habe heute keinen Sport gemacht, dann bin ich auch psychisch im Kopf so ein bisschen schon angeknackst und denke, oh, kein so guter Tag. Das hat also auch schon so einen Charakter. Das ist ja bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich. Hat aber deutlich geringere Kosten und natürlich einen höheren Wert auch für mich, für meine Gesundheit, diese Sportsucht, wenn man so will, durch die Verlagerung, als es jetzt ein Pornokonsum hätte.
Was waren denn da für körperliche Folgen? Also hast du da, was waren die Beeinträchtigungen oder so, die du dann dadurch erlitten hast?
Beim Sport oder bei der
Pornosucht?
Bei der Pornosucht. Also ganz offensichtlich, dass man weniger Zeit hat erstmal für andere Dinge, körperlicher Natur allein schon. Das heißt, allein schon, wenn man viel vom Rechner sitzt, bewegt man sich weniger. Das heißt, schlechtere Haltung, Schmerzen, Übergewicht, Schwitzen, Stress, vielleicht auch manchmal schon brennende Augen so ungefähr. Da irgendwie die Vernachlässigung von gewissen Grundbedürfnissen auch. Wenn es jetzt um wirkliche körperliche Symptome geht, die treten wahrscheinlich dann am ehesten wirklich bei sexuellen Tätigkeiten oder Aktivitäten irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob die Frage auch daran abzielt, aber ich würde in so eine Richtung jetzt irgendwie denken, dass natürlich im Thema wirklich realer Sex, reales Petting, Liebe, Gefühle, Sexualbilder, Beziehungen, dass man da ein Stück weit, und ich war das auch, eingeschränkt ist, weil das Gehirn, also rein sozusagen vom Umgang oder auch von der Wahrnehmung schon sehr geprägt ist durch Pornografie. Das heißt, vieles erregt einen, reizt einen nicht mehr dann in gewissen echten Sozialkontakten. Ich glaube auch körperlich, dann habe ich Schwierigkeiten gehabt, häufig auch mich zu entspannen, wirklich irgendwie mich auf den Partner einzulassen, auch vielleicht zum Höhepunkt zu kommen oder überhaupt eine Erektion zu bekommen. Das geht, glaube ich, auch vielen so, weil man dann eigentlich auch wenig Erfahrung damit hat und das Gehirn quasi so daran gewöhnt ist an ganz andere Reize. Also es hat dann körperlich auch schon sozusagen da seine Einschränkungen, emotional sowieso. Es hat jetzt aber auch natürlich Entzugserscheinungen, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen. Das heißt, wenn ich dann also lange keinen Porno konsumiert hatte, dann habe ich, das kann man relativ gut auch quantifizieren, Stress, Schweißausbrüche, Zittern, so eine Panikerscheinung vielleicht auch, schnellerer Herzschlag und solche körperlichen...
Wenn du von selbstzerstörerisch gesprochen hattest, ja,
das ist ja praktisch. Das, also in so eine Richtung geht das schon. Ich will jetzt nicht sagen Richtung Verletzen, aber natürlich irgendwie entstehende Emotionen sind dann auch Frust, Scham, die dann noch schwieriger sind. Das ist ja auch ein Teufelskreis, wo ich dann auch dazu geneigt habe, mich nicht mehr weh zu tun, aber mich in irgendeiner Form auch zu bestrafen. Eher emotional wahrscheinlich, als es bei anderen Süchten vielleicht der Fall ist. Aber es ist schon auch selbstzerstörerisch in der Art, dass natürlich das Selbstwertgefühl immer weiter sinkt. Ich habe in dem Fall mir nicht wehgetan, aber ich habe ja auch zum Beispiel... das Essen dann wiederum als Kompensation für die Pornografie. Ja, also ich habe ein Porno geschaut, schlechte Stimmung, oh, noch 3 Burger rein, wieder gut, dann geht es hier noch schlechter, wieder schlechte Stimmung, ja, noch ein Porno.
Teufelskreis.
Das ist, was auch selbstzerstörerisch ist, auch körperlich natürlich spürbar. Jetzt so direkt wäre es wahrscheinlich im echten sexuellen Körperkontakt dann am ehesten spürbar. Wenn man jetzt mal die Begleiterscheinungen wie Entzugserscheinungen und irgendwie andere Süchte, die damit einhergehen, irgendwie außen vor lässt, ja.
Gab es eigentlich irgendeinen Grund, warum du dann, du hast dich ja in Therapie dann erst, glaube ich, begeben, ne, und dann auch deine Techniken, die du schon beschrieben hast, entwickelt für dich, dass du da rausgekommen bist? Gab es da irgendwie einen Auslöser? War irgendwas mal besonders schlimm oder hast du irgendwann gesagt, nee, jetzt reicht's, jetzt stehe ich auf, mache Rechner aus und mache was?
Ja, ich habe auch gerade gedacht, wie ich die Frage jetzt gestellt hätte und warum. Ich hätte ja sofort an Beziehung gedacht, dass es da vielleicht mal irgendwie eine... sozusagen einen zur Rede stellen gab oder eine...
Aber gab es ja nicht bei dir, oder?
Gab es in der ersten Beziehung nicht. Das war sozusagen nicht der Auslöser auf jeden Fall. Ich habe einfach so viele Einschränkungen in meinem Leben irgendwann gehabt und ich habe sie teilweise immer noch, dass ich einfach auch sehr darunter gelitten habe. Also ich war immer schon sehr reflektiert und habe viel über Dinge gesprochen und nachgedacht. So bin ich auch erzogen. Es hat auch seine Kosten und habe das auch alles immer bemerkt, was vielleicht auch ein Vorteil ist, weil ich immer auch versucht habe, Dinge einzuleiten, um mir zu helfen. Aber ich habe schon immer gemerkt, ich will nicht zunehmen, ich will nicht nur Pornos gucken, ich will auch eine längere Beziehung führen, ich möchte Freunde treffen. Das ist jetzt nach so vielen Jahren sozusagen auch schwer auf einen Punkt zu bringen. Es gab jetzt keinen Auslöser in dem Sinne oder eine traumatische Erfahrung oder irgendeine Trennung oder irgendwie sozusagen ein Verlassenwerden oder einen Ausbildungsabbruch, wo man sagen würde, so, bumm, jetzt reicht's. Es war ein schleichender Prozess. in dem sozusagen sich das entwickelt hat. Es kamen dann auch Depressionen und Ängste dazu sozusagen. Nee, das würde ich jetzt nicht an ein Ereignis irgendwie koppeln. Aber es gab immer wieder den Wunsch und das Bestreben, irgendwie das zu verändern, zu verbessern. Und habe dann sozusagen versucht, da sukzessive irgendwie dran zu arbeiten. Klar, aber in Beziehungen gab es dann irgendwie schon schwierige Erfahrungen, auch mal irgendwie Aussprachen oder peinliche Situationen. Im Job gab es dann mal schwierige Situationen, wo ich irgendwie gemerkt habe, oh, das ist jetzt irgendwie mit der Pornosucht sehr einschränkend. Ich kann mich nicht auf die Arbeit konzentrieren, werde sozusagen entlassen oder muss mich selbst entlassen.
Das hat ja nichts mit der Pornosucht zu tun. Also der Chef hat das nicht gemerkt und die Freundin aber auch nicht, oder?
Richtig, bei den Beziehungen war es dann, wie ich schon vorhin erwähnte, so ein bisschen offener vielleicht. Da war es dann schon auch ein offenerer Konflikt. Ist ja auch noch ein intimeres Thema als vielleicht am Arbeitsplatz. Aber das war dann am Arbeitsplatz eher vielleicht sekundär. Da ging es dann um andere Themen, die das aber natürlich ursächlich zur Folge hatten. Und da habe ich einfach in vielen Lebensphasen und auch in vielen Lebensstationen irgendwie sehr große Einbußen hinnehmen müssen, was ich gemerkt habe und was auch irgendwie mich auch halt unglücklich, depressiv, traurig gemacht hat, was natürlich niemand gerne ist und wo es auch schwer ist, rauszukommen. Hatte das auch viel, sag ich mal, mit Pornosucht und mit Essen irgendwie assoziiert. Hat natürlich, wir sprachen ja über Symptome und Ursachen, auch tiefere Gründe, aber es war dann schon so, dass ich einfach sehr, sehr oft sehr, sehr depressiv, sehr unglücklich, sehr isoliert, nicht wirklich mich kompetent erlebt habe und sozial isoliert habe, dass ich das einfach immer verändern wollte. Und das hat sich auch nicht geändert bis heute. Und letztlich ist es so. Also es gab dann immer auch wieder Trennungen. Also eine lange, glückliche Beziehung ist, glaube ich, für die meisten in Suchtproblematiken schwierig. Und mit Thema Pornosucht ist es augenscheinlich natürlich in einer zweier-erotischen Paarbeziehung, wenn man da nicht andere Modelle noch ausprobiert, um das zu versuchen, ne? Richtung Polyamor und so weiter. Es ist auf jeden Fall, ich will nicht sagen so, fast unmöglich, aber es ist extrem erschwert.
Es geht in die Richtung unmöglich, würde ich sagen, ja. Aber es ist doch toll, dass du von selber, also ohne einen größeren Impuls oder auch, dass jemand unbedingt dir Druck gemacht hat, dass du das von selber die Kraft aufgebracht hast und gesagt hast, ich möchte das nicht mehr. Es führt in eine Richtung, die nicht gut für mich ist. Und jetzt mache ich Schluss und versuche es und du hast es geschafft. Also wirklich toll und Respekt und vor allen Dingen noch mehr Respekt, dass du so offen drüber redest. Und das tust du jetzt ja auch regelmäßig in der Selbsthilfegruppe, die du hier initiiert hast in Potsdam. Du hast schon Mitstreiter gefunden und da können wir uns das wahrscheinlich auch so vorstellen, dass erstmal jeder so, der ankommt, seine Geschichten erzählt und ihr tauscht euch aus, ne? Oder macht ihr sonst noch irgendwas anderes mit euren Treffen?
Danke erstmal, dass du es so wertschätzend nochmal bewertet hast, meine Entwicklung. Das fällt mir manchmal gar nicht auf. Gut zu hören. Die Selbsthilfegruppe gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Ursprünglich war der Gedanke, sich in eine andere Gruppe irgendwie zu begeben, hatte aber in Potsdam eben keine gefunden. Und in Berlin waren die Wege oft so weit. Da gibt es dann Gruppen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Und hatte dann hier gesprochen und die Überlegung kam dann auf, was Eigenes zu gründen. Ja. Und dann kamen ein paar Leute dazu, die sich dann sozusagen über die Werbung irgendwie gemeldet hatten, wenn man so will. Dann haben wir uns jetzt, glaube ich, 3-4 Mal schon getroffen und haben auch uns im Vorfeld so ein bisschen was auch Redaktionelles überlegt, was wir sozusagen auch auf die Website packen, wie wir das Thema fassen, was wir auch irgendwie letztlich in der Gruppe besprechen wollen. Da gibt es verschiedene Strukturen und Moderationsmöglichkeiten, wie Selbsthilfegruppen arbeiten, ist wahrscheinlich bekannt, auch den Hörern und Hörerinnen. Aber bei uns ist es erstmal so, so haben wir uns das jetzt auch konzipiert, dass wir im Prinzip immer eine Vorstellungsrunde machen, gerade wenn neue Mitglieder dazukommen. Die Gruppe ist auch gemischt, also Männer, Frauen, jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder Orientierung, wie auch immer. Das haben wir erstmal bewusst offen gelassen, auch um ein bisschen Traffic irgendwie zu generieren und irgendwie Leute für uns irgendwie auch zu begeistern. Zu begeistern ist das falsche Wort. Hilfe suchen oder sozusagen irgendwie auch die Tür irgendwie zu öffnen. Und dann auch mit einem Blitzlicht, wie man das vielleicht auch aus therapeutischen Settings kennt, irgendwie weiterzumachen, wo man schon nochmal die Woche, wenn wir uns wöchentlich getroffen haben, reflektiert, darüber spricht, was so gelaufen ist, wie es einem ging. In dem Fall, wie war das Suchtverhalten und so weiter, was habe ich irgendwie wie geschafft oder auch nicht. Und dann, das würde ich dann auch vielleicht jetzt eher meine Aufgabe gerade nennen, so ein bisschen zu schauen, welche Themen sind irgendwie gerade virulent, wo sozusagen drückt der Schuh, wer hat jetzt vielleicht ein Thema schon mit dem Bereich irgendwie Sucht, Sexualsucht, Liebessucht, Pornosucht, wie auch immer, was er irgendwie besprechen möchte, die Themen irgendwie auch ein bisschen zu gewichten, zu besprechen, auf die Zeit zu achten, zu moderieren und dann eben im Idealfall auch sich auszutauschen, Erfahrungen irgendwie auszutauschen.
Am Anfang ist das erstmal am wichtigsten. Genau. Später werdet ihr auch mal gemeinsame Aktionen vielleicht machen oder Ausflüge oder was auch immer. Vor allen Dingen auch Austausch über Selbsthilfetechniken nehme ich mal an, ist wichtig. Ne? Also wenn du dann sagst, also ich mache so, dann sagt der andere, nee, meine Vermeidungsstrategie ist so oder wie auch immer. Jeder hat seine eigene Geschichte, das ist sicherlich auch interessant für dich zu hören, oder? Und auch, ich denke mal, auch was die Geschlechter angeht, auch interessant sicherlich zu hören, wie Frauen sowas erleben. Ne?
Das sind mehrere gute Punkte, die du ansprichst. Ich hatte ursprünglich den Impuls, genau ja auch deswegen bin ich ja auch hierher gekommen, irgendwie um einen Austausch zu haben, um auch Leuten natürlich irgendwie auch Selbsterfahrung weiterzugeben und zu helfen, das auch in der Gruppe irgendwie auch selbst zu bekommen. Das ist total heilsam und hilft natürlich erstmal sich zu erden und zu verorten, zu merken, hey, wie hat es mal einer ganz irgendwie lapidar, aber eigentlich lustig gesagt, ich denke mal, ich kriege irgendwie gar nichts auf die Reihe, aber wenn ich hierher komme, sehe ich, das geht jedem so, die kriegen auch nichts auf die Reihe. Ne, dass man die eigenen Probleme eben nicht so schwierig nimmt, wir wollen es nicht bagatellisieren, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber es hilft auf jeden Fall. Und dann auch über sozusagen Strategien zu sprechen, die jeder individuell, aber natürlich auch allgemein bei Süchten irgendwie erlernt, geübt hat, die auch vielleicht nicht funktioniert haben, hilft total. Das ist irgendwie super und da sind wir natürlich auch gerade erst irgendwie in der Findungsphase, sich auch kennenzulernen. Und man muss sich ja auch, das ist ja ein sehr intimes Thema, klar, jede Sucht-, Drogen-, Alkoholproblematik ist schwierig, aber gerade weil die Gruppe jetzt sehr gemischt ist, das war für mich auch eine neue Erfahrung, sage ich mal, Männer und Frauen dabei zu haben, schon eine hohe Scham auch dabei, gerade jetzt, wenn es in meinem Fall irgendwie ja, das Thema Frauen irgendwie eher bei Pornos betrifft, mit Frauen über mein Problem zu sprechen, die wiederum aber auch halt ihre Themen haben und das war in den ersten Sitzungen, fand ich persönlich, ich kann jetzt nicht für jeden oder jede sprechen, sehr, wie soll ich das sagen, also sehr gewinnbringend, auch irgendwie die Scham irgendwie auch so ein Stück weit abbauend, weil man letztlich auch wieder gemerkt hat oder ich auch gemerkt habe, es geht Männern wie Frauen so, egal in welcher Orientierung, ja. Die Sucht oder auch der Porno oder die Liebessucht macht da vor keinem Halt und wir können uns austauschen und das nimmt dem Ganzen auch ein bisschen diese Brisanz, diese Schambehaftung. Und
auf alle Fälle.
Deswegen würde ich erstmal bei dem Setting auch bleiben, aber es ist schon auch eine Hürde erstmal vielleicht, wenn man so mit Mann oder als Frau irgendwie mit einem andersgeschlechtlichen Thema in eine sozusagen gemischte Gruppe kommt, ja, und darüber zu sprechen.
Aber trotzdem, glaube ich, ist es heilsam, wie du schon sagst. Und es ist ein geschützter Raum, alles bleibt im Raum, es bleibt auch anonym, wenn ihr es wollt. Also sucht ja auch noch Mitstreiter, also wer das jetzt vielleicht hört, ihr trefft euch wann immer?
Genau, dann gehen wir zum Werbeblock über. Also wir suchen auf jeden Fall Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Das können wir natürlich hier auch gerne anpreisen. Wir treffen uns jetzt, ab jetzt immer montags von 17 bis 18:30 Uhr und haben also die anderthalb Stunden für uns da erstmal einberaumt. Und wir sind noch nicht so viele Teilnehmer. Es ist ja auch noch ein relativ frisches Projekt. Das heißt, jede, die sich irgendwie interessiert dafür, kann auch irgendwie auf die Website schauen.
Okay, das werden wir verlinken, eure Webseite. Ja. Ist ja auch wieder, wir haben ja nur über Scham auch ausführlich gesprochen, auch so ein Ding, dass nicht jeder gleich ankommt und sagt, hier bin ich auch, hallo, wo kann ich mich melden? Ne? Also das muss man auch wissen, es sind sicherlich mehr, aber man muss sich auch trauen. Man muss den Mut aufbringen, dann zu kommen.
Das stimmt natürlich. Das ist, wenn man sich länger damit beschäftigt hat oder einen gewissen Leidensdruck hat, vielleicht schon fast gegeben. Aber es ist natürlich eine gewisse Hemmschwelle. Ich meine, technisch gesehen oder vom Zugang her medial ist es ja möglich. Es gibt ja die Möglichkeiten, auf unserer Website oder auf der Website sozusagen der Selbsthilfegruppen irgendwie meine E-Mail-Adresse anonymisiert, meinen Kontakt irgendwie zu bekommen, da ein Gespräch mit mir irgendwie auch als Interview zu haben, wo man sich jetzt auch nicht outen muss sofort.
Das bietest du an, ja?
Das biete ich also an, auch irgendwie nach einer gewissen Überlegungsphase habe ich das also so jetzt aufgebaut, um da auch für die Gruppe selbst ein bisschen vorab zu klopfen, wer kommt da vielleicht nicht und dass auch die Interessentinnen sozusagen auch unverbindlich sich erstmal kurz informieren können über so einen banalen Text hinaus. Was sind das für Leute, mit wem spreche ich da? Kann das passen? Das bleibt dann ein Stück weit erstmal auch anonymisiert, das ist mir auch wichtig. Und ja, es ist ja eben ein intimes, ein schambehaftetes Thema. Jeder oder jede, die da also den Mut aufbringt und die Energie sozusagen in den Austausch, ins Gespräch zu kommen, das ist ja auch das Thema, das eben also offen zu legen, nicht nur mit Freunden, Familie, Beziehung, sondern eben auch mit Menschen, die ähnliche Probleme haben, die wollen wir natürlich irgendwie einladen. Wir profitieren sozusagen in einem positiven Sinne von deren Erfahrung und deren Mut und es wäre total schön, wenn dann noch mehr Menschen dazukommen und ja, fühlt euch also herzlich eingeladen, euch bei uns zu melden.
Es war ein langer Werbeblock, ja. Es war mehr als ein Spot, aber egal, es sei dir gegönnt. Also, gerne und jetzt vielleicht umso mehr traut man sich, wenn man zugehört hat, wie Paul offen und sehr mutig, wie ich finde, und sehr respektvoll ist das, was du gemacht hast, über seine Pornosucht geredet hat. Und die Gruppe, wie gesagt, ist neu und es hilft, darüber in jedem Fall zu reden, so wie das ja generell bei allen Selbsthilfeteam so ist. Aber das wisst ihr ja da draußen. Das war unsere Folge also diesmal. Danke fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.